habe in der letzten Zeit einige Gespräche geführt und was so das Thema Auferstehung der Toten beziehungsweise die Entrückung der Gemeinde betrifft. Und weil sich doch seit Anfang diesen Jahres Dinge sich doch sehr global dramatisch verändert haben, wo wir jetzt drinstehen. Und wie der liebe gute Oleg aus Mykolajiw gesagt hat, der Erste und der Zweite Weltkrieg nannte man Weltkrieg, aber er war nicht global. Es hat nicht jeden Erdteil getroffen und nicht jedes Land. Na, zum Beispiel die USA hatten keinen Krieg zu Hause. Die hatten hier gekämpft, aber es hat sie zu Hause nicht getroffen. So, und er sagt aber, seit Anfang dieses Jahres durch Corona haben wir eine globale Geschichte. Das hat es in dieser Art und Weise noch nicht gegeben. Und das passt ein ganzes Stück zu dem, was Matthäus 24 dort beschreibt, wo Jesus sagt, dass am Ende der Zeit Geburtswehen über die Erde gehen, die das Reich Gottes einläuten. Und für alle, die Jesus Christus nachfolgen, bedeutet das, wenn ihr seht, dass diese Dinge anfangen, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und was meint Jesus damit? Genau das, über das wir heute Abend sprechen werden. So, das heißt, für uns als Christen, die diese Dinge kennen und anhand von der Schrift her auch sehen, was Jesus uns beschreibt, und da wollen wir heute mal in diese Dinge reingehen, sodass es uns genauso passiert, was in der Schrift steht, nämlich, dass das Wort Gottes unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Lebensweg. Ja? Und wenn es in der Welt immer dunkler wird, dann haben wir als Christen, die Jesus Christus im Herzen haben, die das Wort Gottes haben, wir haben zweierlei Dinge. Und zwar das Wort Gottes, was uns die Dinge nicht ins Detail beschreibt, aber alles, ich sag mal, was für uns wichtig ist, hat Gott in seinem Wort geschrieben und Jesus hat es uns prophezeit und viele Dinge hat er gesagt, stehen bei Daniel und in der Offenbarung. Ja, und das ist unseres Fußes Leuchte. Ach, das heißt, wenn die Menschheit immer mehr durcheinander kommt, viele wissen jetzt nicht mehr, wie es hier weitergeht. Ja, und da ist es wichtig, dass wir als Nachfolger von Jesus ein Licht auf unserem Lebensweg haben. Ja, und das ist das Wort Gottes. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Richtschnur und es ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Wir wissen im Prinzip vom Wort Gottes immer, wo geht's lang, was kommt als nächstes, sodass wir eine Hoffnung, eine Zuversicht haben und dies auch teilen. Und dann nennt uns der Petrus in seinem zweiten Brief auch das so, dass wir ein Licht in unserem Herzen haben, dass das prophetische Wort in uns eine Leuchte ist. Ja, das können wir nochmal aufschlagen, habe ich schon mal drüber gesprochen, aber bloß nochmal zur Ermutigung, weil wir leben jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht mal über diese Schriftstellen drüber weggehen können, was uns die Bibel beschreibt über die letzte Zeit und die Hoffnung der Auferstehung, nämlich dass unsere Erlösung naht. Und da sagt uns der Petrus, der ja die Worte von Jesus live gehört hat, ja, in 2. Petrus Kapitel 1, sagt er ab Vers 16, dass sie nicht klug ersonnenen Legenden oft gefolgt sind, als wir euch die Macht der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Das heißt, es gab schon damals zur Zeit der Urgemeinde, gab es Leute, die gesagt haben, die Wiederkunft von Jesus, das ist eine Legende. Jesus kommt nicht nochmal zurück, das gibt es gar nicht. Er hat mal gelebt, er ist gestorben, vielleicht auch auferstanden, aber er kommt keineswegs zurück. Und da sagt Petrus, nee, wir haben euch keine Legenden, also die Bibel beschreibt keine Legenden, keine Märchen, keine Sagen, um die Leute zu vertrösten auf dem Jenseits, sondern er sagt, wir haben euch die Macht der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen lassen, denn wir sind Augenzeugen seiner Herrlichkeit gewesen. Das heißt, Petrus und zwei andere Jünger, Johannes und Jakobus, haben Jesus, als er auf dieser Erde war, in seiner Macht und Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung gesehen. Und das hat sich so eingeprägt, das schreibt hier Petrus, dass er sagt, wir haben den verherrlichten Jesus gesehen, in Weiß, in Herrlichkeit, in Majestät und genauso wird er auf die Erde zurückkehren. Und die nächsten Verse werde ich jetzt nicht nochmal nacheinander lesen, sondern nur den Vers 19. So haben wir nun halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und das ist das, worüber wir heute Abend sprechen werden, weil eine Prophetie ist etwas, was in die Zukunft weist, ja, was noch vor uns liegt. Und das Wort Gottes sagt uns ganz genau, auch als diejenigen, die Jesus nachfolgen, was liegt vor uns? Was ist das Nächste auf Gottes Agenda für uns als Christen? Und da schauen wir nicht auf die negativen Dinge, dass alles schlimmer wird, auf diese Zeichen, die seine Wiederkunft einläuten, sondern wir schauen auf das, was Hoffnung bringt. Ja? Und diese Hoffnung ist, Jesus Christus kommt zurück. Er hat gesagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann schaut auf, weil sich eure Erlösung naht. Und Petrus sagt das hier im Vers 19, haltet fest an diesem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das heißt, er beschreibt ja auch die Zeit, in der wir leben, und das ist, bevor Jesus zurückkommt, dass es immer finster wird. Aber wir haben, also geistig gesehen und auch in der Welt von den Umständen her, aber sagt, wir haben in unserem Herzen ein Licht, nämlich das prophetische Wort, worüber wir heute Abend sprechen werden, das an einem dunklen Ort scheint, so bis dieser Tag anbricht. Das heißt, wir haben das Licht des prophetischen Wortes, die Hoffnung in uns. Und die möchte der Heilige Geist heute Abend richtig befestigen. Denn Glaube und Hoffnung gehören zusammen. Ja? Hoffnung und Glaube an das, was das Wort Gottes beschreibt. Und jeder von uns wird diesen Tag erleben, der Auferstehung. Denn, und jetzt kommen wir zum eigentlichen, jetzt ist bloß die Vorrede, jetzt kommen wir zu dem Thema Auferstehung der Toten und beziehungsweise die Entrückung ist ja dann ein Teil davon. Lasst uns jetzt mal in das Wort Gottes reingehen. Und wenn wir damit beginnen, merken wir, dass wir als Menschen, Gott hat diese Erde geschaffen und die Menschen drauf, alles den Planeten, wie wir es erleben, und hat alles in Raum und Zeit gesetzt. Wir haben Raum und wir haben Zeit. Na, wir haben heute den 4.12. und jetzt ist es kurz vor 8:30. So, wir leben in Raum und wir leben in Zeit. So, aber nur dieser Planet, das, was Gott geschaffen hat, das Universum, worin sich dieser Planet Erde befindet und wir auf diesem Planeten leben, das ist in Raum und Zeit. Darüber hinaus befindet sich eine ganz andere Dimension und das nennt die Bibel die Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist etwas, was weder Anfang noch Ende hat. Das können wir uns gar nicht vorstellen mit unserem Verstand, weil wir in Raum und Zeit hineingeboren sind und alles bewegt sich im Irdischen, nämlich in Raum und Zeit. Aber Gott lebt im Ewigen ohne Anfang und ohne Ende. So und aus, und Gott ist der Ewige. Yahweh heißt er, ich bin. Also Gott ist immer dasselbe. Er hat weder Anfang noch Ende. Und so genauso ist Jesus Christus sein Sohn. Und als Jesus, wir feiern ja bald Weihnachten, als Jesus auf diese Erde gekommen ist, ist er aus das Reich Gottes, bedeutet es eine Dimension, die weder Anfang noch Ende hat. Es ist etwas Ewiges, etwas, was immer war, immer ist und immer sein wird. Deswegen beschreibt die Schrift uns Gott als der, der war, der ist und der in Ewigkeit sein wird. Weder Anfang noch Ende. So, und aus diesem Bereich der Ewigkeit, was weder Anfang noch Ende hat, hat Gott diese Erde geschaffen, dieses Universum, und hat das in Raum und Zeit gesetzt. Es gibt Jahreszeiten, es gibt Lichter am Tag, die Sonne, Lichter in der Nacht und so weiter. Und so hat es der Tag 24 Stunden. Und dieses Ganze, was Gott geschaffen hat in Raum und Zeit, hat einen Anfang, nämlich zur Schöpfung, und es hat auch ein Ende. So spricht die Bibel von einer Schöpfung und die Bibel spricht von einem Ende dieses gegenwärtigen Zeitalters. Und wir machen heute mal etwas, wir versuchen mal den großen Sprung zu machen von der Schöpfung, vom Beginn dieses Universums bis hin zum Ende. Und ich versuche dann zum Schluss im Teil 3 das mal in den Zeitstrahl, zumindest was die Auferstehung betrifft, aufzuzeichnen, sodass man sich das mal auch vorstellen kann. Aber wichtig für uns ist, die wir in Raum und Zeit leben, es hat ein Ende. Und dann beginnt die Ewigkeit für alles. Und das, was jetzt in Raum und Zeit sich befindet, dieses derzeitige Universum, die Bibel nennt das den jetzigen Himmel und die jetzige Erde, wird eines Tages vergehen, wird es nicht mehr geben. So, und dann geht es mit der Ewigkeit weiter, aber in zwei Dimensionen. Aber ich will nicht vorgreifen, wir gehen mal der Reihe nach durch. So, für einen Menschen, der jetzt hier auf dieser Erde geboren ist, so, und die Bibel sagt, ein Mensch erreicht ein Lebensalter von 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Heute kann man sagen, durch die hohe Lebenserwartung 80 bis 90 Jahre. So. In dem Moment, wo ein Mensch stirbt, ja, verlässt er den Bereich von Raum und Zeit. Das heißt, eine menschliche Seele, der Geist und die Seele eines Menschen, wenn er stirbt und den Körper verlässt, geht in den Bereich der Ewigkeit über. Und was zurückbleibt auf der Erde, ist der Körper. Der Körper eines Menschen ist nicht dazu geschaffen, er ist erdgebunden, von Erde genommen und wird wieder zur Erde werden. Er bleibt hier im Bereich von Raum und Zeit. Aber das, was nicht materiell ist, nämlich dein Geist und deine Seele, geht in dem Moment, wo ein Mensch stirbt, in den Bereich des Ewigen über, des Unsichtbaren. So. Und damit beginnt für jeden Menschen die Ewigkeit, wenn er stirbt. Versteht ihr? Weil dann tritt diese Seele aus dem Bereich von Raum und Zeit in das Ewige rein. Und wir sprechen hier nicht von dem Körper eines Menschen. Wir sprechen hier davon, die Seele und der Geist eines Menschen geht zum Zeitpunkt des Todes in den Bereich der Ewigkeit. Und er kann nicht wieder zurück. Und so gibt es für jeden der Milliarden Menschen, die von Adam und Eva an bis zu dem Zeitpunkt, wo das tatsächliche Ende kommt, wo diese Erde und dieser Himmel vergehen werden, werden immer noch Menschen geboren. Und das sind letztendlich, weiß ich nicht, sind zig Milliarden. So. Und für jeden Menschen, der auf dieser Erde geboren ist, worden ist, gibt es zwei Termine, die unausweichlich sind. Egal, ob du gläubig bist an Jesus oder ungläubig bist, das spielt für diese zwei Termine erstmal von der Art her keine Rolle. So, und der erste Termin, der auf jeden Menschen wartet, der in die Ewigkeit rübergeht, ist die Auferstehung. Und die erste Bibelstelle dazu, den 1. Korinther 15, Vers 22, und dort die nächsten Verse gehen wir dann nochmal detailliert durch. Dort steht, so wie sie in Adam alle sterben, denn jeder Mensch stirbt ja, weil durch den Sündenfall sagt Gott, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Tod bedeutet die Trennung vom Irdischen, von deinem Körper und dem übernatürlichen Teil deines Wesens, nämlich deiner Seele und deines Geistes. Diese Trennung bedeutet Tod. So, und wie sie in Adam alle sterben, sagt 1. Korinther 15, 22, so werden alle in Christus lebendig gemacht. Alle. Das bedeutet, jeder dieser Milliarden von Menschen, der in Adam, also der geboren worden ist, wird letztendlich auch eine Auferstehung erleben. Soweit dazu. Und der zweite Termin, der auf jeden Menschen wartet und der befindet sich auch auf der anderen Seite, nämlich in der Ewigkeit, das nennt die Schrift das ewige Gericht. Und das ist die nächste Einheit über das Grundlagenkurs, die wir sicher vielleicht in 14 Tagen dann mal machen können, wenn ihr einverstanden seid. So, das wird heute den Rahmen wesentlich sprengen. Und da könnt ihr aufschreiben, Hebräer 9, Vers 27. Und dort steht geschrieben, es ist gesetzt für den Menschen, einmal zu sterben. Also jeder Mensch muss einmal sterben, weil unser Körper nicht dazu in der Lage ist, so wie er ist, in die Ewigkeit hinüberzuwechseln. Und da steht, so wie es für den Menschen einmal gesetzt ist, zu sterben, danach aber das Gericht. So, das heißt, die Auferstehung und ein Gerichtsurteil vom Schöpfer selbst warten auf jeden, wie ich schon sagte, der Milliarden von Menschen, die geboren wurden und noch zur Welt kommen werden. Auferstehung der Toten und ewiges Gericht. Egal, ob sie an Jesus glauben oder nicht. So, wenn wir jetzt von der Auferstehung reden, dann reden wir davon, dass es um die Auferstehung des Leibes geht. Nämlich dessen, was jetzt irdisch ist, dieser materielle Teil unseres Wesens, nämlich unser Körper, dem wir auch viel Aufmerksamkeit widmen, damit er hier gut durchkommt. Wenn wir von Auferstehung reden, reden wir nicht von der Auferstehung des Geistes. Wir reden auch nicht davon, von der Auferstehung unserer Seele, sondern wir reden davon, von der Auferstehung unseres Körpers. Amen. Weil eine Seele und ein Geist eines Menschen kann nicht wieder auferstehen, weil er ist von Gott eingegeben und er war ewig und wird ewig sein. Das ist der Teil, den Gott selbst in Adam und Eva hineingeblasen hat und seitdem von Generation zu Generation weitergegeben wird. So, und das lesen wir an der Schriftstelle vom Schöpfungsbericht. 1. Mose 2, Vers 7 beschreibt uns die Bibel, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und der Vers 7 sagt hier, da bildete Gott der Herr den Menschen, er nahm Staub oder Lehm von der Erde und formte daraus einen Mann und eine Frau. Ne? So, beide hübsch anzuschauen und Gott hat das seine Kreativität dort voll eingesetzt. So, das heißt, er formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Und das ist dieses Materielle, was von Erde genommen ist, wird wieder zur Erde werden. Und in diesen Lehm oder Staub der Erde, wunderschön geformt, das war immer noch Erde. Das sehen wir ja, wenn wir im Sandkasten irgendwelche Formen machen, da ist ja noch kein Leben drin. Ne? Das ist eben dann ein Sandkastenende oder so, ein Sandende oder ein sandförmchen Tier. So, es lebt es nicht. So, und was hat den Menschen lebendig gemacht? Gott selbst blies den Atem des Lebens in seine Nase. Das heißt, Gott, der Schöpfer, hat sich über diesen wohlgeformten Lehm von Adam und Eva drüber gebeugt und hat eine Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung gemacht und hat seinen Atem in diesen Lehm hineingeblasen, wie das hier beschrieben ist. Und im Hebräischen ist das noch besser beschrieben, nämlich der Atem Gottes, der Ruach Gottes im Hebräischen ist der Heilige Geist, also Geist zu Geist. So. Und so kam der Geist Gottes oder Gottes ewiges Leben kam dort in den Menschen hinein und da steht hier, der Mensch wurde eine lebendige Seele. In dem Moment, wo Gott sein Leben dort hineingehaucht hat, entstand die Seele, nämlich dein Verstand, dein Wille und deine Emotionen und dein Geist. So. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das heißt, um das nochmal zu verstehen, das, was Gott eingehaucht hat, deine Seele und dein Geist, diese Kombination, kam von Gott. Und was von Gott kommt, ist ewig, weil Gott ewig ist und weil Gott Geist ist. Und was von Gott kommt, hat Leben in sich, das heißt, es kann nie wieder vergehen. Und so erklärt sich auch die Frage, weil viele sagen, wenn ich von der Erde gehe, dann existiere ich einfach nicht mehr. Ne? Zum Beispiel für die Zeugen Jehovas leben da bloß noch die Zeugen Jehovas hier auf der Erde und so weiter und alle anderen lösen sich ins ewige Nichts auf von der Hölle und so gibt es für die nicht. So, da gibt es so viele Lehrmeinungen, weil sich der Mensch das nicht vorstellen kann, wie geht es da drüben weiter. Und das, aber das, was von Gott kommt, Seele und Geist, besteht ewig weiter. So, und wenn wir jetzt von Auferstehung sprechen, heißt das, dass unser materieller Teil unseres Wesens, unser Leib, der aus Lehm geformt wird. Und wir haben als Mensch, ich weiß gar nicht, ich glaube 77% oder so Prozent unseres Körpers sind vergleichbar mit den Chemikalien, die du in der Erde wiederfindest, mit den chemischen Zusammensetzungen. Also Erde zu Erde. Ne? Und da ist auch viel Wasser drin im Körper. Also das bestätigt auch nochmal, was die Bibel beschreibt. So, der Leib ist von unten, von der Erde, und unsere Seele und unser Geist kommt von Gott. So, und deswegen ist der Mensch niemals durch Evolution, durch die ganze Rangfolge, letztendlich durch die Menschenaffen und dann irgendwo evolutioniert zum jetzigen menschlichen Wesen. Das ist eine Lüge des Teufels, weil Gott hat sein eigenes Leben in den Menschen hineingeblasen. Und das hat ein Tier nicht. Ein Tier wird eine lebendige, hat eine Seele, aber hat diesen Geist nicht in sich. So, und beim Tod wird das getrennt, das heißt, der Leib zerfällt, wird zur Erde, und bei der Auferstehung wird der Körper eines Menschen wieder zusammengesetzt. Das ist die Auferstehung von den Toten. So, Seele und Geist verfallen nicht. So, da habt ihr noch eine Prediger 12, Vers 7 ist die Schriftstelle dazu, dass wir auch einen biblischen Beleg haben. Prediger steht nach den Sprüchen. Prediger 12, Vers 7. Der Staub kehrt wieder zur Erde zurück, wie er gewesen ist, und der Geist kehrt zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Ganz einfach. Ne? Hast du den biblischen Beleg? Der Staub kehrt zur Erde zurück und der Geist zu Gott, der ihn gegeben hat. So. Das heißt, wenn ein Mensch stirbt und Leib und Seele und Geist werden getrennt in dem Moment, der Mensch verlässt seinen Körper, seine Seele, seinen Geist, dann steht hier, dieser Geist und diese Seele kehren zu Gott zurück. Das heißt, diese Seele hat eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, oder Gott schickt seine Botschafter, Engel und so weiter. Und diese Seele, wenn sie stirbt, empfängt von Gott einen Urteilsspruch. Weil sie wechselt ja an die geistige Welt rüber, empfängt einen Urteilsspruch, wo sie sich aufzuhalten hat, bis zum Zeitpunkt der Auferstehung und des letzten Gerichts. Versteht ihr? Wenn ein Mensch stirbt, dann erweist sich, ob dieser Mensch gläubig ist an den Schöpfer, das Opfer von Jesus angenommen hat, oder nicht. So, und die Seelen oder die Geister dieser Verstorbenen, die wechseln in die geistige Welt rüber und empfangen von Gott ein Gerichtsurteil, wo sie sich aufhalten dürfen oder aufhalten müssen, bis das Endgericht, wir uns danach aufzeigen werden, stattfinden wird. Weil, was haben wir gesagt? Für jeden Menschen warten zwei Termine, die Auferstehung und das letzte Gericht. Und beide Termine liegen noch in der Zukunft. Weil der Einzige, der bisher von den Toten auferstanden ist, ist Jesus selbst. So, und für jeden Menschen warten diese zwei Termine. So, und dann gibt es vom Zeitpunkt des Todes eines Menschen bis zur Auferstehung und zum letzten Gericht gibt es Aufenthaltsorte, und über die wir noch sprechen werden. In dem Moment wird nämlich der Gerechte vom Ungerechten getrennt. Und das, was im Herzen eines Menschen war, wird dann offenbar. Bist du von Herzen an Jesus gläubig, zeigt sich dann in der geistigen Welt. Hier kann man vieles verstecken, aber in der geistigen Welt zeigt sich dein Zustand deines Herzens, wird dann offenbar. So, und die Gerechten werden von den Ungerechten getrennt. Und man muss dazu sagen, in der geistigen Welt, du existierst weiter. Das heißt, du und ich als Mensch, als Seele und Geist, wenn wir den Körper verlassen, in der geistigen Welt rüberwechseln, wir können dann weiterhin erkennen, wir können sprechen, wir können uns an unsere Erdenzeit erinnern, wir hören, wir fühlen, wir sehen, wir riechen, wir empfinden. Aber das Empfinden ist viel, viel stärker wie jetzt. Also unsere Emotionen sind dann viel, viel stärker, unser Verstand und so weiter, als wir jetzt in diesem begrenzten Körper. Das heißt, deine Persönlichkeit geht dort weiter. So, und die Bibel nennt uns drei Orte, wo sich die verstorbenen Seelen befinden. Und wenn wir von verstorbenen Seelen sprechen, dann reden wir davon, dass was ist gestorben? Zur Wiederholung, der Körper. Die Seele und der Geist leben weiter, die sind dann recht lebendig. So, und da gibt es drei verschiedene Aufenthaltsorte. Und da kann man das vorne auch mal ranwerfen, das ist jetzt ein längerer Text. Lukas 16, 22 bis 26. Und dort kennt es sicher diese Geschichte, was Jesus hier, oder die Begebenheit, was Jesus hier erzählt von dem reichen Mann und von Lazarus, dem armen Mann. Und das ist kein Gleichnis, was er hier erzählt. Das ist eine tatsächliche Begebenheit, weil Jesus kommt ja aus dem Bereich des Ewigen. Er ist ja der Sohn Gottes. Und als Gottes Sohn hat er schon Millionen von Menschen sterben sehen und hat gesehen, wie sie entweder hier oder da oder dorthin gekommen sind. So. Und er nimmt hier eine Begebenheit, die sich so in der geistigen Welt abgespielt hat, und er berichtet sie uns. Und ich beginne aber jetzt hier vom Vers 22, ne, der reiche Mann und der Lazarus. Es geschah aber, Vers 22, dass der Arme starb. Was heißt sterben? Seine Seele und sein Geist haben den Körper verlassen. Wurde er von den Engeln abgeholt. Und Engel sind von Gott. Und viele, die in Jesus sterben, werden von Engeln abgeholt. Und ich habe schon viele Zeugnisse gehört, wo Leute in Christus gestorben sind, sei es zu Hause oder im Krankenhaus, in den letzten Minuten oder letzten halben Stunde, bevor ihre Seele und Geist den Körper verlässt, werden ihnen schon die Augen geöffnet, dann geht es ähnlich wie Stephanus. Stephanus hat die Steine dann gar nicht mal mitgekriegt, als er gesteinigt wurde, sondern was sagt die Apostelgeschichte 7? Er sah ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Und das hört man selten. Wenn du die Offenbarung liest, steht dort, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Aber Stephanus hat schon offene Augen gehabt. Er konnte schon in die geistige Welt rübersehen. Und er sah den Sohn Gottes zur Rechten des Vaters stehen. Was bedeutet das? Jesus ist von seinem Thron aufgestanden, hat sich ihm schon gezeigt, während er gesteinigt wurde, und hat ihm Respekt erwiesen. Jesus, der Sohn Gottes, ist extra aufgestanden, weil Stephanus war der erste Märtyrer, der um des Namens Jesus willen gestorben ist. Und hat ihn mit offenen Armen empfangen. So. Der arme Lazarus wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Nochmal hier die Engel, und das haben auch viele bezeugt, wo sie wirklich gerechte Menschen, in denen Jesus geglaubt haben, an Jesus, die das miterlebt haben, wo die gestorben sind. Da hat sich der Raum mit einem unwahrscheinlichen Frieden gefüllt. Eine Lieblichkeit war da drin, als wie der Himmel kam selbst. Und das ist ein Zeichen von der Präsenz nicht nur eines Engels, sondern viele, viele Engel, die wie Spalier stehen in den Himmel. Und so ähnlich war das beim Stephanus. Und so ähnlich wird jemand, der hier in Christus lebt und in Christus stirbt, wird so abgeholt. Und so ist es diesem armen Mann auch gegangen, und er wurde hier in Abrahams Schoß getragen. Da redet man drüber, was das ist. Es starb aber auch der Reiche, und er wurde begraben. Und als er im Totenreich, hebräisch heißt das Sheol, im Griechischen Hades, als er dort seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Das heißt, da reicher Mann stirbt auch, und er kommt nicht in Abrahams Schoß, obwohl er Jude war, sondern er kam in den Hades oder Sheol oder Totenreich. Bleiben wir mal bei dem deutschen Wort Totenreich. Und dort litt er Qualen und er konnte aber Abraham in dem Moment auf der anderen Seite sehen und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also er wurde gequält durch eine Art wie Feuer, was nie verlöscht, wie Jesus das beschreibt. Und an diesem Ort gibt es kein Wasser, weil im Sheol, im Totenreich oder Hölle gibt es kein Wasser, da gibt es kein Leben. Das ist ein Ort des Todes. Aber du siehst hier, dass dieser reiche Mann darüber gewechselt ist in die Ewigkeit, dass er sprechen konnte, dass er sehen konnte, dass er sich erinnern konnte, dass er Lazarus erkannt hat und dass er extreme Emotionen hatte. Er konnte fühlen, er litt Pein von diesen Flammen und er litt extremen Durst. Das heißt, die Persönlichkeit eines Menschen besteht weiter in der Ewigkeit, weil es von Gott kommt, Seele und Geist. Und Abraham sprach zu ihm: Sohn, gedenke, dass du Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber gebeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft oder eine Riesenschlucht, sodass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Das heißt, es gibt eine Kluft, es gibt eine Trennung zwischen denen, die sich im Sheol befinden, im Totenreich oder Hades, und denjenigen, die sich im Abrahams Schoß befinden. Und die Menschen können nicht von einem Ort zum anderen wechseln, weder von da nach da noch oder von andersrum. Es ist dort nicht mehr möglich. So. Die Bibel nennt, oder Jesus selbst nennt uns hier zwei Orte, und wenn Jesus davon spricht, er hat das ja alles gesehen, nennt er uns als erstes nochmal den Sheol, Hades, das Totenreich, und das ist der Ort, Hölle ist dann nochmal inbegriffen, das ist der Ort der abgeschiedenen Geister, der Gottlosen und der Ungerechten. Und es ist ein Ort der Qual, wo Jesus sagt, wo das Feuer nicht verlöscht und der Wurm nicht vergeht. Also gibt es auch verschiedene Arten von Qualen dort. Und wie gesagt, das ist ein Aufbewahrungsort für die Gottlosen oder die ohne Christus leben, die Ungerechten, vom Zeitpunkt ihres Todes bis zur Auferstehung, die werden auch mal auferstehen, bis zur Auferstehung und des letzten Gerichts. So lange bleiben sie an diesem Ort. Das bedeutet, dieser Hades, Sheol, Totenreich, Hölle ist nur vorübergehend. So, der zweite Ort, von dem die Bibel hier beschreibt, ist Abrahams Schoß. Und was ist das? Abrahams Schoß ist der Ort der gestorbenen Seelen der Gerechten. Der Gerechten des Alten Testaments. Weil dann den neuen Bund gab es ja noch nicht, wo Jesus das gesagt hat. Weil Jesus war noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden. Das heißt, Abrahams Schoß, manche sagen es auch das Paradies, wie es Gott am Anfang geschaffen hat, dass Gott sowas in der geistlichen Welt geschaffen hat. Und dort befindet sich Abraham, und Abraham ist ja der Vater Israels. Und Abraham empfängt dort alle seine Kinder. Das heißt, die Gerechten des Volkes Israel, die an Gott geglaubt haben, die kommen an diesen Ort und Abraham empfängt sie. Und das ist, wie gesagt, im Gegensatz zu dem Sheol und Hades, wo Qual ist, die nicht aufhört, ist es ein Ort der Ruhe, des Trostes, der Freude und des Friedens. Und auch dieser Ort Abrahams Schoß oder Paradies ist von dem Zeitpunkt des Todes für einen Gerechten des Alten Bundes bis zum Tag der Auferstehung und des Gerichts. Es ist auch ein vorübergehender Ort. So. Und der dritte Ort, wo eine Seele hinwechselt, nachdem sie diese Erde verlässt, das ist natürlich das Schönste, das ist direkt in die Gegenwart Gottes. direkt in das himmlische Jerusalem, direkt in den dritten Himmel. Das heißt, Abrahams Schoß, Paradies, ist ein Teil des Himmels. Der Himmel ist riesengroß, kann man es nicht vorstellen. Unendlich. Und ein Teil davon ist Abrahams Schoß im Paradies und der ist für die Gerechten des Alten Bundes vorgesehen. So, in diesem Fall wie diesen armen Lazarus. Aber seitdem Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, das heißt, der neue Bund wurde eingesetzt und unser Herz wurde neu in Christus. Er lebt in uns durch den Heiligen Geist, was es vorher nicht gab. Ist es für einen Christen, der in Christus stirbt, sofort möglich, innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde direkt vor Gott zu stehen, vor Jesus, und du wirst dort empfangen von Jesus, du wirst dort empfangen von Engeln, du wirst dort empfangen von Verwandten, von Gemeindemitgliedern, Freunden, Bekannten, die bereits vorausgegangen sind. Und das Schöne ist für Familien, für Ehepaare, die Kinder verloren haben, entweder sind sie gestorben oder sie hatten eine Fehlgeburt oder Totgeburten. Oder, ne? Und all diese Kinder, die warten dann ganz in der ersten Reihe. Und wir haben doch auch zwei, die auf uns warten. Preis dem Herrn, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, und dort wirst du erwartet und dieser Ort ist ein Ort der absoluten Freude, ein Ort des Lobpreises, wo die Liebe des Vaters dich rundherum umgibt, der Shalom-Frieden, die Freude. Also du wirst dort beständig in der Gegenwart Gottes, die man manchmal auf der Erde im Lobpreis spürt, ist dort in einer Dimension, wo du nur noch in der Liebe Gottes, in seiner Freude, in seinem Frieden bist. Und das nimmt ständig zu. Weil wenn du dort drüben ankommst, hast du noch nicht die Kapazität, das Vollmaß der Liebe Gottes zu ertragen, seiner Herrlichkeit, sondern du musst dich erst mal dran gewöhnen. Und du hast eine ganze Ewigkeit dazu. So. Und das, ihr Lieben, das hat uns Jesus erkauft. Amen. Das ist die gute Hoffnung, die wir haben. Dass Jesus uns durch seinen Tod und durch seine Auferstehung bewahrt hat, dass wir nicht an den Ort des Scheols kommen, des Totenreichs und des Hades, auch nicht an Abrahams Schoß, weit weg, schon mit Abraham ist auch super, aber ich will Jesus begegnen. Und durch Jesus, durch die Wiedergeburt, durch den Glauben an das Wort Gottes, durch Buße und Glaube, werden wir von Neuem geboren, der Heilige Geist lebt in uns, haben unser Geist, der wiedergeboren ist, und unsere Seele direkten Zugang zu Gott. Denn er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir zu ihm kommen und die Ewigkeit mit ihm verbringen. Amen. Aber auch das ist für einen Christen, wenn er stirbt, vom Zeitpunkt seines Todes, der hat alle, die schon da oben sind, gibt es auch den Gerichtstermin. Die meisten sind schon oben durch, aber es gibt auch wir reden halt von der Auferstehung, gibt es den Termin der Auferstehung? Auch wenn sie sich jetzt schon dort oben befinden. So, ich habe noch zwei Bibelstellen, die uns das beschreiben, dass es tatsächlich so ist, dass wir direkt in Gottes Gegenwart kommen, und das ist die Hoffnung, die Paulus hatte und wo er die Christen der damaligen Zeit in Philippi und Korinth ermutigt hat. So, dass ein Christ, wenn du in Christus lebst, ihm treu nachfolgst, brauchst du keine Angst vor dem Tod haben. Sondern Paulus hat es beschrieben in Philipper 1, Vers 21 bis 24, sagt er, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist mir ein Gewinn. Wer wird es sowas wohl sagen? Er sagt, Christus ist mein Leben und dann ist Sterben, nämlich die Trennung meines Körpers von meiner Seele, meinem Geist, dass ich aus meinem Körper raus kann, das ist für mich Gewinn. Wenn aber das Leben im Körper mir Gelegenheit gibt zum fruchtbaren Wirken, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beiden bedrängt. Das Paulus hatte zwei, sag ich mal, Gedanken, die ihn total bewegt haben. Das war wo er im Gefängnis war, ne, Philippi. Das war schon am Ende seines Lebens. Und er wurde von zwei Gedanken bedrängt, innerlich. Und er sagt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er sagt, am liebsten würde ich jetzt, er hat es genannt, aufbrechen. Das heißt, ich breche auf, ich verlasse meinen Körper und gehe zu Jesus. Und er sagt, das ist mir ein Gewinn und es wäre für mich eigentlich in dem Zustand auch besser. Paulus war damals so Ende 50, 60 rum. Ungefähr. So, dadurch sagt, ihr habt genug geleistet hier auf der Erde und für mich, ich will jetzt nach Hause. Das wäre auch viel besser für mich. Und dann sagt er aber, es ist nötiger, in meinem Körper zu bleiben, um euretwillen. Da sagt er, ich bleibe noch hier, weil ihr braucht mich noch. Der Timotheus und der Titus, die sind noch nicht ganz so weit rangereift, dass ich euch alleine lassen kann. Und deswegen, leider, muss ich noch hier bleiben. So ist Paulus mit dem Tod umgegangen. Versteht ihr? Weil er die Hoffnung der Auferstehung hat. Hier steht, Christus ist mein Leben. Und so konnte er sagen, Sterben ist mein Gewinn. Und ich würde am liebsten jetzt gehen wie morgen. Aber weil Gott noch einen Auftrag für mich hat, bleibe ich noch hier. Das sollte die Grundhaltung auch bei uns sein. Nicht, dass wir alle jetzt hier, ne? Wir haben noch viel zu tun, meine ich damit. Das sollte unsere Grundhaltung sein. Es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um der vielen Menschen willen, die noch gerettet werden sollen. Dann die nächste, 2. Korinther 5, schreibt Paulus dasselbe nochmal. Vers 7 und 8. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. So ist es ja. Das, was ich jetzt sage, ist wichtig, dass man das glaubt, was das Wort Gottes sagt. Wir wandeln im Glauben. Wir sehen das Ganze noch nicht. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein beim Herrn. Schreibt er das wieder an die Korinther, da war noch etwas jünger. Haben wir so eine Haltung in uns. Wir sind getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei Jesus. Und wenn es nicht so wäre, dass ein Christ direkt nach seinem Tod nach Hause kommt zu Jesus, würde Paulus das nicht schreiben. Paulus war bereits im Geist in den dritten Himmel entrückt. Er hat den Himmel gesehen, als er noch auf der Erde war. So. Und er sehnte sich danach, auszuwandern. Viele sehnen sich heute auch danach oder wandern aus Deutschland aus, was denn jetzt krass wird hier. Ja, du kannst sonst wohin auswandern. Ein Christ sehnt sich danach, dorthin hin auszuwandern, weil das ist ewig. Amen. Die Stadt, die Gott für uns gebaut hat. So, und das ist nur möglich durch die Auferstehung oder Tod und Auferstehung von Jesus. Jetzt schauen wir uns nochmal das Beispiel von Jesus an, weil Jesus ist ja derjenige, der vorausgegangen ist. Und da kommen wir zurück zu dieser Stelle, die uns noch begleiten wird heute Abend. 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22, lese ich mal. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, also durch Adam und Eva, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht. So. Jesus selber hat am Kreuz gesagt, unter anderem hat gesagt, es ist vollbracht. Er hat aber auch gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann, was hat er noch gesagt? Vergib ihnen, den Römern wie den Juden, was sie getan haben, denn sie wissen nicht, was sie hier tun. Und ähnliche Worte hatte Stephanus gesagt, als er starb. Er sagte, ich befehle meinen Geist in deine Hände und bitte vergib ihnen, die mich hier steinigen. Das ist die ähnliche Haltung, die Jesus hatte. So, dann beschreibt uns Epheser 4, Vers 9 und 10, wo Jesus, nachdem sein Geist und seine Seele ihn verlassen hat, der Körper hing ja da am Kreuz, ja. Jesus ging, steht im Epheser 4, Vers 9 und 10. Jesus ist hinaufgestiegen, das bedeutet, er ist zuvor hinabgestiegen, stiegen bis zu den Niederungen oder in das Innere der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist dasselbe, der auch aufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Das heißt, Jesus, als er starb, ging erst runter. Er ging in das Totenreich. Jesus ging in den Scheol, er ging in die Hölle, er ging in das Totenreich. Und was hat er dort getan? Verschiedene Dinge, ich nehme nur zwei raus. Offenbarung 1, Vers 18 sagt Jesus von sich selbst: Fürchte dich nicht, sagt er zu Johannes, siehe, ich bin der Lebendige. Was schreibt Epheserbrief? Er ist hinabgestiegen in das Innere der Erde. Und so wissen wir auch, wo das Scheol, das Totenreich oder Hades sich befinden, nämlich im Inneren der Erde oder Hölle. So. Und dort ist Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes, wie so auch das Glaubensbekenntnis sagt. Und von dort her ist er wieder auferstanden. Und dort unten in dem Totenreich sagt Jesus, Offenbarung 1, Vers 18, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das heißt, Jesus hat Satan, der die Macht hatte über das Totenreich, hat er dort die Autorität entfernt. Ihm die Autorität, nämlich die Schlüssel des Todes und Totenreichs, Schlüssel bedeutet auch Autorität entfernt. Um das zu verstehen, müssen wir nochmal die Schriftstelle einschieben aus Römer 6, 24 wohl, wo steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, das Totenreich gibt es nur, weil es Menschen gab, die gesündigt haben. Und der Lohn der Sünde, na, Gott hat gesagt, wenn du isst, wenn du ungehorsam bist, wirst du sterben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Zum Glück geht der Vers noch weiter, die Gabe Gottes ist ewiges Leben. Aber das Totenreich existiert für Menschen, die gesündigt haben. Und Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen am Kreuz und wurde für uns zur Sünde. Deswegen konnte er jetzt hinuntergehen ins Reich des Todes. Und der Tod konnte Jesus, aus Satan, der die Macht hatte über den Tod, über das Totenreich, konnte Jesus nicht festhalten. Weil Satan hat nur Autorität über Menschen, die Sünder sind von ihrem Wesen her und die gesündigt haben. Über diese Menschen hat er Anrecht. So, und Jesus hat weder gesündigt, noch war er ein Sünder. Sondern was an Sünde auf ihm war und das sündhafte Wesen war deins und meins. Er hat das stellvertretend genommen. Er hat all deine Sünden genommen am Kreuz und die Sünden der ganzen Menschheit. Und er wurde für mich und für dich und für jeden Menschen zur Sünde. Und das hat er dem Teufel wieder zurückgebracht. Und er hat das Opfer gebracht, nämlich durch sein Blut hat er uns dort erlöst. Das heißt, freigekauft aus der Hand des Teufels. Weil der Lohn der Sünde ist der Tod und Sünde konnte nur gesühnt werden durch Blut. Seele für Seele. Also nur Vergebung gibt es nur durch Blutvergießen. Und das hat Jesus für dich und mich gemacht. Amen. Er hat uns gesühnt. Und die zwei Hauptschwerpunkte des Neuen Testaments oder des christlichen Glaubens, die zwei Säulen unseres Glaubens, ist der Sühnetod von Jesus Christus. Er hat gesühnt, das bedeutet zu Deutsch, er hat alles stellvertretend für dich und mich gemacht. Und das zweite Standbein oder die zweite Säule des christlichen Glaubens ist die Auferstehung Jesu Christi. Die Hoffnung der Auferstehung. Das, was wir heute sprechen. Aber du kannst die Auferstehung nicht richtig verstehen oder wertschätzen, wenn du nicht verstehst oder in deinem Herzen diese Freude darüber hast, diese Dankbarkeit Jesus, dass er ein Sühneopfer gebracht hat, dass er selbst das Sühneopfer war für dich und für mich. Und daraus wurde dir, oder nur allein deshalb, wurde die Erlösung möglich für jeden Menschen. Und Hebräer 12, Vers 14 und 15, das ist ein Vers, den ich schon mal zitiert habe, den wir jetzt in Zeiten von Corona als Christen auswendig lernen müssen. Den proklamiere ich jeden Früh. Und dort schreibt der Hebräerbrief: Jesus hat den, durch seinen Tod und Sieg am Kreuz, hat Jesus den für immer entwaffnet, für immer außer Wirksamkeit gesetzt, für immer vernichtet, der die Macht über den Tod hatte, nämlich den Teufel. Und das ist das, was Jesus dort unten gemacht hat. Er hat den, der die Macht über den Tod hatte, und der Teufel hat nur Macht über den Tod, weil er die Menschen zur Sünde verführt hat. Sünde, davon der Lohn ist der Tod. Und deswegen hatte Satan dort Anrechte drauf. Und Jesus, dadurch, dass er das stellvertretend für uns getan hat, uns ausgelöst hat, ausgesühnt, hat er die Macht über den Teufel erhalten und hat ihm die Schlüssel weggenommen, wo er dann zu Johannes sagt: Ich habe sie. Die Schlüssel über das Totenreich, über den Hades. Und ich habe Satan vollkommen entwaffnet, zur Schau gestellt. Er ist zum Nichts geworden. Ich habe jetzt die Autorität. Und dadurch, die Schriftstelle geht weiter, damit er diejenigen von Furcht befreite, die durch Todesfurcht Sklaven waren alle Tage ihres Lebens. Das heißt, Jesus hat uns von jeglicher Furcht befreit. Er hat uns von der Furcht befreit vor dem Tod. Ihr könnt euch das selber nochmal nachlesen, Hebräer 2, 14 und 15. Hebräer 2, 14 und 15 proklamiert das jeden Tag. Oder fangen wir schon mal jeden zweiten Tag an, und dann jeden Tag, die zwei Verse lassen sich schnell lernen. Und das baut so deinen Glauben aus. Ihr Lieben, in Zeiten von Corona musst du diesen Vers lernen, musst du proklamieren und glauben. Keine Furcht vor Krankheit, keine Furcht vor dem Tod. Wenn Jesus durch seinen Tod uns die Todesfurcht genommen hat, die Furcht vor dem Tod ist die größte Furcht, die ein Mensch hat. Wenn Jesus uns davon befreit hat, wenn wir das glauben, was er getan hat, vor was haben wir dann noch Furcht? Nur vor einem was, vor Gott. So sagt Jesus selber in Matthäus 10, Vers 26 wohl, sagt er: Fürchtet nicht die, die den Leib töten können. Also fürchtet nicht die, die euch verfolgen werden, die den Leib töten werden, sondern fürchtet den, der Leib und Seele in die Hölle werfen kann. Nämlich Gott. Das ist die einzigste Furcht, die wir haben sollen. Gottes Furcht. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem... das muss ich noch sagen. Weil wir nochmal bei dem Sühneopfer, das muss so richtig in uns drin sein, was Jesus am Kreuz getan hat. Er sühnte unsere Sünde, er bezahlte dafür, er wurde zur Sünde, er trug die Sünde, er stand von den Toten wieder auf. Und das bedeutet, weil er die Schlüssel hat über den Tod und sein Reich, ein Christ, der in Christus stirbt, der Christus im Herzen hat, den Heiligen Geist, muss nicht in das Totenreich hinunter. Amen. Das hat Jesus für dich gemacht. Du musst nicht denselben Weg darunter gehen, sondern du kannst von hier gleich hoch. Amen. Preis dem Herrn, das ist so ein großes Wunder. Ich bin das so dankbar dafür. So, dann haben wir davon gesprochen, dass die ausgewanderten Seelen, wie Paulus sagt, oder die gestorbenen Seelen, dass sie in sich in einem Übergangsleib befinden, weil ein Mensch, der in die Ewigkeit rüberwechselt, Geist und Seele, da geistert ja nicht dort rum, sondern du bekommst dort einen Körper, worin deine Seele und dein Geist vorübergehend zu Hause ist. So gibt es einen sogenannten Übergangskörper in der geistigen Welt für die, die im Hades sich befinden. Das sieht nicht gut aus. Und für diejenigen, die in Christus gestorben sind, die haben einen wunderschönen Übergangskörper, aber es ist noch nicht der endgültige Körper. Und die in Abrahams Schoß haben ebenso einen Übergangsleib. So, jetzt, was geschieht denn eigentlich bei der Auferstehung? Bei der Auferstehung, die vor uns liegt in Zukunft, da wird dein ursprünglicher Körper wieder zusammengesetzt. Dass Gott hat meinen und deinen Körper geplant. Er hat alles geplant im Himmel, wie wir aussehen. Von der Augenfarbe bis zur Haarfarbe. Irgendwann. Und dein ganzes Aussehen. Das heißt, wenn du in der geistigen Welt rüberwächst, wenn du bei Jesus bist, wir werden uns erkennen. Du bist dann nicht irgendwie ein schemenhafter Geist, alle gleich. Nee, Gott hat dich als Original geschaffen und auch in der geistigen Welt im Himmel bist du ein Original. Dich gibt es nicht nochmal. Auch wenn jemand einen Doppelgänger hat oder einen eigenen Zwilling, trotzdem unterscheiden sie sich von ihrem Wesen her. So, das heißt, Gott hat dich wunderbar geplant. Er ist dein Schöpfer. Und dazu nochmal Psalm 139, den ich auch sehr liebe. Vers 13 und 16. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Also Gott war bei jeder Zeugung dabei und hat uns dort geschaffen. Und Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim oder als Embryo. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Das heißt, Gott hat für jeden von uns ein Buch im Himmel, wo unser Leben, seine Berufung, die er uns mitgibt, alles aufgeschrieben ist. Für jeden von uns. Und wichtig ist, wenn wir von dieser Erde gehen, dass wir all das erfüllen, was in diesem Buch der Berufung oder Bestimmung für unser Leben geschrieben steht. So. Und das geht mit deiner Bekehrung und Wiedergeburt los und dann erklärt dir der Heilige Geist, wenn du Gemeinschaft mit ihm hast, was da alles in deinem Leben für dich geplant ist. Aber unsere Augen oder die Augen Gottes haben uns schon gesehen, als wir ein winziger Embryo waren. So war Gott an unserer Schöpfung unmittelbar mit beteiligt. So, selbst die Haare sind alle gezählt, ich erwähne bloß die Stelle in Lukas 21, 16 bis 18. Lukas 21, 16 bis 18 beschreibt die Märtyrer, die in Christus sterben werden, werden ermutigt, alle eure Haare sind alle gezählt. Also Gott hat im Himmel wie eine Datei, im Computerzeitalter kann man sich das besser vorstellen, eine Datei, wo all deine Einzelheiten bis hin zur Anzahl deiner Haare sind dort alle notiert und gespeichert. Das betrifft deinen Körper. So, und in der Auferstehung werden wir dort wieder zusammengesetzt. Unser Körper wird zusammengesetzt. Das heißt, wenn wir uns in der geistigen Welt wieder treffen, dann erkennen wir uns. Ihr werdet mich erkennen und ich werde euch erkennen. Bloß im Alter zwischen 20 und 30. Also im besten Alter, ne? Und die Haare sind auch alle dann wieder da. So, und genauso, Jesus ist derjenige, der uns vorausgegangen ist. Der ist der Erste, der auferstanden ist. Und jetzt schauen wir uns mal das Beispiel von Jesus an. Weil er ist der Erste. Und genauso wie es bei ihm geschehen ist, wird es auch bei uns geschehen. Weil die Bibel beschreibt uns, dass Jesus der Erstgeborene von vielen Brüdern ist. So, dann schauen wir rein in Lukas 24, wie Jesus dort seinen Jüngern erscheint. Ab Vers 36. Während sie aber davon redeten, vielleicht kann man es mal vorne anblenden, Vers 36 bis 43, Lukas 24. Ich lese das mal vor, weil das wichtig ist. Und wenn du das jetzt hörst oder mitliest, so wie Jesus einen neuen Körper hatte, wie er sich dort verhalten hat, seinen Jüngern gegenüber, so einen Körper wirst du eines Tages mal haben. Während sie aber davon redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Aber bestürzt und voller Furcht meinten sie, einen Geist zu sehen, weil Jesus tauchte plötzlich auf. Er hat nicht angeklopft, darf ich reinkommen? Nee, die Tür war verschlossen, die hatten ja Angst vor den Pharisäern. So, sie waren so zusammen, wie mir vielleicht hier, und plötzlich war Jesus da. Friede sei mit euch. Und die, anstatt sich zu freuen, waren die erst mal bestürzt. Die hatten ja einen Heiligen Geist noch nicht, ne? Da waren sie noch bestürzt. Und dann haben sie gedacht, oh, das ist ein Geist, der auftaucht. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken und warum steigen Zweifel auf in eurem Herzen? Jesus hat seine Auferstehung mindestens 3-mal den Jüngern prophezeit. Ich werde sterben in Jerusalem und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und als es geschehen ist, waren sie bestürzt. Haben gedacht, es ist ein Geist. Und dann sagt er: Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin. Das heißt, der Körper von Jesus hing am Kreuz. Also er war schon unkenntlich. Wer das gesehen hat, den Film The Passion, ne? Und es muss noch krasser ausgesehen haben. Also da war, der Körper war durch die Geißelung, durch die Dornkrone, durch die, den Speer an der Seite und durch die Nägelmale und so weiter. Also es war total zerfetzt bis zur Unkenntlichkeit. Und so hing Jesus am Kreuz und sein Geist und seine Seele verließ diesen Körper. Und dieser Körper wurde abgenommen und in das Felsengrab gelegt. Und dann, ne, geschah das große Wunder, dass der Engel kam, den Stein wegrollte und Jesus stand auf. Von den Toten wieder auf. So. Das heißt, sein Körper sah nicht gut aus, als er dort reingelegt wurde, in diesen Leichentücher gewickelt oder Leinentücher. Einbalsamiert war er noch nicht. Die Frauen sind erst gekommen. So, aber in diese Tücher gewickelt, total zerschunden, zerfetzt, sah nicht schön aus. Und er stand am 3. Tag von den Toten wieder auf. Und in Israel, nach 3 Tagen, setzt schon der Verwesungsprozess ein. Na, als Jesus gesagt hat, räum den Grabstein weg von der Felsengruft von Lazarus, hat seine Schwester gesagt: Mach das nicht, Meister. Er liegt schon 4 Tage drin, da stinkt schon. Das heißt, der natürliche Körper, der gekreuzigt wurde von Jesus, hat schon angefangen, etwas nicht so gut zu riechen, weil es herrschen andere Temperaturen. So. Und dieser Körper von Jesus, den hat Gott wieder auferweckt. Und deswegen haben die Jünger ihn erkannt. Bloß dieser Körper hatte eine neue, eine himmlische Qualität. Und dann sagt er zu ihnen: Seht an meinen Händen, meinen Füßen, rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Das heißt, es war ein neuer menschlicher Körper, weil ein Geist hat sowas nicht. Und sagte: Hier, schaut meine Hände an, hier waren die, oder es war mal hier unten im Handgelenk, schaut meine Nägelmale an und schaut meine Füße an. Und zum Thomas hat er gesagt, der ungläubig war: Leg doch bitte deine Finger an meine Seite und spür diesen Lanzenstich, ja, wo dieser Soldat da reingestochen hat. Und indem er das sagte, zeigt er ihnen die Hände und die Füße. Dass sie sich aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Gebt mir was zu essen. Da reichten sie ein Stück gebratenen Fisch und etwas Wappenhonig, würde mir auch schmecken. Und er nahm es und aß vor ihnen. Das heißt, Jesus, der Auferstandene, hat einen Körper gehabt. Es war sein Körper, mit dem er starb. Er wurde auferweckt und hat eine himmlische Qualität. Und er konnte essen und man konnte ihn anfassen und man hatte Knochen, man hatte Substanz in der Hand und man sah seine Nägelmale. Ne? Das ist Auferstehung. Der tote Körper wird wieder zusammengesetzt in einer neuen Qualität. Und genau das geschieht mit uns. Ersten Korinther 15 beschreibt uns, dass Paulus, wie das mit uns geschieht. Wir haben jetzt das Beispiel von Jesus gehabt. 1. Korinther 15, Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verweslichkeit, auferweckt in Unverweslichkeit. Das heißt, unser Körper, er ist der Verwesungsprozess, setzt dann irgendwann mal ein. Aber was aufersteht, dein Körper, der aufersteht, den du dann bekommst, er wird niemals verwesen oder vergehen. Vers 44, es wird gesät ein natürlicher, ein irdischer, ein seelischer Leib. Es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Körper, es gibt einen geistlichen Körper. Vers 46, aber nicht das Geistliche ist das Erste, sondern das Natürliche, danach kommt das Geistliche. Und Vers 49, wie wir das Bild des irdischen Adam getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen von Jesus tragen. Also so wie wir von Adam her geschaffen sind für diese Zeit hier in Raum und Zeit und das Bild von Adam und Eva tragen in Form unseres Körpers, wie Gott uns geschaffen hat, genauso werden wir den Körper von Jesus tragen. Versteht ihr? Es geht bei der Auferstehung um die äußere Hülle, es geht um dein himmlisches Zuhause. Dein Geist und deine Seele, der wird erneuert oder wiedergeboren, wenn Jesus in dein Herz kommt. Und die Seele, was wir jetzt eine Weile besprochen haben, die wird gereinigt und die wird erneuert. Und in dem Zustand, wo dein Geist und deine Seele sich befindet, beim Tag deines Todes und beim Zeitpunkt der Entrückung, so wechselst du rüber in die andere Welt. Und dein Körper, der wird dann neu gemacht. So, jetzt ist es auch wichtig, sich mal die Prioritäten zu überlegen. Weil diese Welt kennt nur das irdische Raum und Zeit. Das heißt, du wirst so drauf getrimmt, dich um deinen irdischen Körper nur zu bemühen und zu kümmern. Das ist so richtig. Du sollst dich verantwortungsvoll mit deinem Körper umgehen. Aber noch viel mehr sollst du dafür sorgen, dass dein Geist und deine Seele, sprich dein Herz, in einem Zustand ist, der Gott angenehm ist, wenn du auf der anderen Seite rüberwechselst. So, und beim Zeitpunkt der Auferstehung werden wir praktisch das Bild oder denselben Körper von Jesus tragen, so in dieser Art, wie wir das jetzt an diesem Zeitpunkt der Auferstehung, wo Jesus seinen Jüngern erschienen ist, gehört haben. So, dann kannst du fragen, okay, es sind Menschen in einer Art und Weise gestorben, beim Verkehrsunfall verbrannt. Die sind durch Bomben zerfetzt. In Hiroshima, Nagasaki, in der Nähe dieser Atombombe, die sind verdampft, von denen ist nichts mehr übrig geblieben. Was ist denn mit denen, die nicht beerdigt wurden? Weil die Bibel sagt ja, dann öffnen sich die Gräber und die Toten stehen auf. Was ist denn mit denen? Gott hat die Datei von jedem Einzelnen. Und zum Zeitpunkt der Auferstehung wird jeder Einzelne, egal wie er da ums Leben gekommen ist, wieder zusammengesetzt. Amen. Was wäre denn sonst mit seinen getreuen Nachfolgern, die zu Zehntausenden von der Inquisition auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden? Was wäre denn mit denen? Alles notiert. Und zu diesen hat Jesus gesagt, oder über sie hat Jesus gesagt, die verfolgt werden, alle Haare sind gezählt, keines wird verloren gehen. Amen. So gut ist Gott. So, wir bekommen dann den Herrlichkeitskörper wie Jesus. Ich hätte aufschreiben, Philipper 3, 20 und 21 spricht davon, Philipper 3, 20, 21, dass wir denselben Körper haben wie Jesus. Dann lesen wir in diesem Zusammenhang noch Römer 8, 23, also nochmal Philipper 3, 20, 21, Römer 8, Vers 23. Wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und hier schreibt Paulus von Christen, die erwarten die Stellung eines Sodes, nämlich die vollständige Erlösung. Deine Erlösung wird erst dann komplett, wenn du deinen Körper hast, wenn du ganz bist wie Jesus. Jetzt lebt Jesus in dir durch den Heiligen Geist, deine Seele wird erneuert. Aber deine Erlösung, die Sohnesstellung, wird erst dann komplett, wenn Jesus deinen Körper bei der Auferstehung erneuert hat und du lebst dann dort drin. Und Römer 8, Vers 11 sagt uns, die Kraft, die dabei wirkt, nämlich der Heilige Geist, der wird dort als Geist der Auferstehung beschrieben, der unsere sterblichen Leiber lebendig macht, also Gott durch den innewohnenden Geist. Römer 8, Vers 11. Dann kannst du dir noch dazu aufschreiben, dass die Auferstehung schon im Alten Testament prophezeit wurde, dass wir auch da mal den Rückblick haben, dass das schon die Hoffnung war der Juden. Im Alten Bund, Daniel 12, 1 bis 3 und Vers 13, dort wird dem Daniel die Auferstehung schon prophezeit. Gut, wenn wir jetzt zur Auferstehung kommen, gibt es zwei Arten der Auferstehung. Und das hat Jesus uns selber genannt in Johannes 5, Vers 28 und 29. Dort beschreibt er die Auferstehung in zwei unterschiedlichen Arten oder Kategorien. Johannes 5, 28 und 29. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, also die Stimme von Jesus hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. So nennt uns Jesus diese zwei unterschiedlichen Arten oder Kategorien der Auferstehung. Nämlich Jesus selbst wird dafür sorgen, dass sie auferstehen und die einen zum Leben und die anderen zum ewigen Verdammnis oder ewigen Gericht. Das ist die Auferstehung der Gerechten und die Auferstehung der Ungerechten. Also da gibt es eine Trennung. Und so wird die Menschheit eines Tages dann, wenn ein Mensch über diese Todeslinie wechselt in die geistliche Welt, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Rassen, Gesellschaftsschichten oder Geschlechtern oder Alter, sondern es gibt nur noch zwei Gruppen von Menschen, von denen die Gerechten und die Ungerechten. So, und jetzt kommen wir zu unserem Ausgangsvers nochmal zurück. Wie ich gesagt habe, 1. Korinther 15, 22 bis 24. Und dort sagt uns die Bibel, dass die Auferstehung der Gerechten, die sollten uns ja erstmal ganz besonders interessieren. Das andere ist als Information ganz gut, aber das ist unser Ding, worauf wir unsere Hoffnung setzen, nämlich die Auferstehung der Gerechten. Und die läuft in drei Phasen ab. Und das werde ich jetzt mal versuchen, mal hier vorne auf Papier zu bringen. Beziehungsweise vom Papier auf die Tafel. Und zuvor lesen wir nochmal die Schriftstelle. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden sie auch in Christus alle lebendig gemacht. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Das heißt, es gibt drei Phasen, bestimmte Ordnungen. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft und danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird er tot besiegt. So, aber hier geht es mir um den Vers 23. Diese Auferstehung geschieht jetzt hier in drei verschiedenen Phasen. Und das erste ist Christus Jesus selbst. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und dass danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Und jetzt sind wir bei dem wunderbaren, schönen Thema der Entrückung angelangt. Weil diejenigen, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft, das ist seine Brautgemeinde. Und das ist das, was auf Gottes Agenda als nächstes kommen wird. Auf Gottes prophetischen Kalender für sein Volk. Amen. Das ist die Auferstehung derjenigen, die Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Und da könnt ihr euch aufschreiben, 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18. Lesen wir das erstmal, das sind richtig super stark ermutigende Verse. Ich fange mal mit Vers 14 an. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die Entschlafenen durch Christus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn, wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Das heißt, wir werden sicher das miterleben zu unseren Lebzeiten, dass Jesus zurückkehrt, seine Wiederkunft erleben und die, wie wir dann noch am Leben sind, werden denen nicht zuvorkommen, die die ganzen 2000 Jahre vor uns schon in Christus gestorben sind. So. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht, die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Das heißt, es wird überall auf der gesamten Welt in einem Bruchteil von einer Sekunde wird es geschehen, dass die Gräber sich öffnen und die Toten in Christus werden auferstehen. Das ist diejenigen, die jetzt schon, wir haben vorhin gesagt, dass sie sich in einem Übergangskörper im Himmel befinden, der in dem ihre Seele und ihr Geist zu Hause ist, bis zu dem Tag der Auferstehung, weil die Auferstehung kommt ja noch. Und in dem Moment, wo Jesus vom Himmel herabkommt, kommen diese geretteten Seelen, die sich jetzt im Himmel befinden, kommen hier runter, die Gräber öffnen sich und Gott fügt dort sie in ihren wiederhergestellten Körper zusammen. Genauso wie bei der Auferstehung von Jesus. Am dritten Tage stand sein Körper, Jesus als Geist und Seele in seinen Körper, der neu geschaffen wurde, mit dem er bis jetzt da ist und wurde wiederhergestellt. Und das geschieht, wenn die Toten in Christus auferstehen. Und das geschieht alles in einem Bruchteil von einer Sekunde. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, mit ihnen entrückt werden in Wolken. Und das griechische Wort heißt harbazo und das heißt etwas mit Gewalt wegreißen. Also das geht nicht so, dass du dich noch vorbereiten kannst. No, wenn du merkst, oh, ja, rappelt's auf dem Friedhof. Und es ist vielleicht doch die Entrückung da, die Toten sind schon auferstanden. Jetzt sind sie auch hier angekommen in Toba. Herr, bitte vergib mir alle meine Sünden. Ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und so weiter. No, ich vergebe all meinen Schuldigern. Ich wasche mich rein. Nee, die Zeit hast du nicht mehr. Habazu bedeutet tschak, tschak, weg. Wie ein Dieb in der Nacht, hat Jesus gesagt. Es geht, du kannst dich da nicht mal vorbereiten. Deswegen sagt Jesus, bereitet euch auf diesen Tag vor, denn der Menschensohn kommt an einem Tag, wo ihr es nicht meint. Deswegen soll man jederzeit bereit sein. Danach werden wir, die wir leben, übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in die Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet einander mit diesen Worten. Wie kann das gehen mit dem Herrn in die Luft? Du hast einen Geistkörper, du kannst in den Geist, du kannst in den Himmel damit. Dein Körper ist fähig, in den Himmel zu gehen, weil du denselben Körper hast wie Jesus. Amen. Ist das nicht stark? Und dann wird unsere Erlösung komplett. Und ihr Lieben, das liegt vor uns. Und 1. Korinther 15, Vers 51 bis 53, beschreibt uns das genau in einer ähnlichen Art und Weise. 1. Korinther 15, 51 bis 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, das heißt, wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das heißt, wir werden in einem Bruchteil von einer Sekunde alle verwandelt, denselben Körper haben wie Jesus. Plötzlich, also wieder dieses in einem kurzen Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Amen. Und die Posaunen, meines Erachtens nach, es steht dort drin, dass es ein Schofar ist. Ne? Und es ist ein himmlisches Schofar wird erschallen. Und das wird meines Erachtens nach, wird die ganze Welt das sehen. Beziehungsweise hören. Und diejenigen, die dann entrückt werden, diejenigen werden dann nicht mehr gesehen werden, weil du hast dann einen Körper wie Jesus, einen Geistkörper, der mit den natürlichen Augen von den Menschen nicht mehr gesehen wird. Das heißt, ein Großteil der Christenheit, die jetzt sich auf dieser Erde befindet, ist dann in einem Bruchteil von der Sekunde weg. Na, dann fällt dir dein Werkzeug auf der Arbeit aus der Hand oder in der Schule, dann der Stift kippt auf die Seite. Im schlimmsten Fall, ne, beim Ben bleibt der Bus stehen. Oder es geschehen dann natürlich auch Verkehrsunfälle, so, ne, weil dann die Führungskräfte entrückt werden. Also es ist dann totales Chaos auf der Erde und da möchte ich nicht mal hier sein. Gut, aber in einem Bruchteil von der Sekunde wird Jesus seine Braut wegholen. Und ich habe das schon mal gesagt, wenn das aus der Mitte der menschlichen Gesellschaft weggenommen wird, dann wird die Flut der Gesetzlosigkeit sich über diese Erde ergießen, weil die Gemeinde dasjenige ist, was jetzt noch das vollkommene Ausufern der Gesetzlosigkeit zurückhält. So, und um das jetzt mal auf eine Linie zu bringen, was die Auferstehung betrifft, machen wir mal so einen Strahl. Und hier vorne haben wir gesagt, Jesus ist der Erstling. So, der Stein ist weggerollt. Dann haben wir davon gesprochen, dass die Nächsten diejenigen sind, die entrückt werden bei seiner Wiederkunft. Das ist jetzt die Brautgemeinde. Ich kürze mal ab. Und die Gerechten des alten Bundes. Ne? Die kommen natürlich genauso mit dazu. Die werden auferstehen. So, dann nennt uns die Bibel einen Zeitraum von circa 3,5 Jahre. Und ich sage das immer nach dem jetzigen Erkenntnisstand, den ich habe, weil wenn die Gemeinde dann weggenommen wird, dann wird sich dieses Reich, dieses Weltdiktators dann voll entfalten auf dieser Erde. Und sagen wir mal, circa 3,5 Jahre. So, und während dieser Zeit, manche sagen kurz davor, manche während dieser Zeit, ich nehme das mal hier rein, kommt auch noch eine Entrückung oder Auferstehung dazu. Das sind die zwei Zeugen. Aus Offenbarung 11, die in Israel Zeugnis geben werden, auch eine bestimmte Zeit, und die werden dann von diesem Antichrist vernichtet oder umgebracht und die werden nach 3,5 Tagen auferstehen. Das heißt, sie sind dort bei der ersten Auferstehung mit dabei. Und dann am Ende dieser, oder ja, am Ende dieser 3,5 Jahre, wenn dies ungefähr, die Bibel nennt es die 42 Monate, 1260 Jahre, 3,5 Jahre, ist dasselbe, dann werden die, schreibt es mal hier ran. Dann werden die Märtyrer auferweckt werden. So, und das beschreibt uns die Bibel in Offenbarung 20, Vers 4 bis 6. Und ich sah Thronen, sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden waren, Märtyrer, um des Zeugnisses Jesu, um des Wortes Gottes willen und die das Tier, das heißt den Antichrist, nicht angebetet haben, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf die Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. In der heutigen Zeit sind die technologischen Erfindungen ja schon so weit, dass man sich das vorstellen kann, wie das ausschaut. Und diese wurden lebendig und die regierten 1000 Jahre mit Christus. Das sind die Märtyrer, die dann meines Erachtens nach während dieser Zeit werden sich immer noch Menschen zu Jesus bekehren. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist in dem Moment weg ist. Die Brautgemeinde ist weg, aber der Heilige Geist wird immer noch auf der Erde bleiben, weil Gott keinen Gefallen hat am Tod der Gottlosen. Er möchte auch während dieser Zeit, dass Menschen sich bekehren. Und hier wird es, während dieser Zeit werden sich ganz viele Christen, die nicht vorbereitet sind, werden sich dann echt zu Jesus bekehren und ihr Leben in Ordnung bringen. Jesus sagt es mit den 12 törichten und 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen, 50-50, ich weiß nicht, wie das ist, aber auf jeden Fall, die werden dann ernste Sache mit Jesus machen und dann werden sich hier immer noch Leute bekehren. Und diese werden das dann mit ihrem Leben bezahlen. Aber am Ende dieser 3,5 Jahre werden all diese Seelen lebendig gemacht und mit Christus und der Brautgemeinde herrschen und regieren. So, die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Und das ist die erste Auferstehung. Das heißt, die Bibel nennt uns eine erste Auferstehung und das ist hier. Das ist der Zeitraum von der Entrückung bis zu den Märtyrern. All das zählt man zur ersten Auferstehung dazu. Aber wenn diese 3,5 Jahre rum sind, das bedeutet, Jesus kommt hier sichtbar, also Jesus kommt mit seiner Brautgemeinde sichtbar auf die Erde zurück, um dann 1000 Jahre von Jerusalem aus über diese neue Erde, also die gereinigte Erde, zu herrschen. Das heißt, all diejenigen, die von seiner Brautgemeinde, die zwei Zeugen und die Märtyrer, die zur ersten Auferstehung gehören, werden alle im 1000-Jahr-Reich dann mit Jesus hier regieren. Aber du kannst auch mal durch den Grund deines neuen Körpers, kannst auch mal in den Himmel in Urlaub gehen. Ne? Du musst nicht immer hier bleiben. Ist dann kein Problem mehr. Aber Jesus kommt dann sichtbar zurück. Und was dann da geschieht, das ist wieder ein anderes Thema, das wird ja jetzt zu viel. Aber ihr Lieben, wir kommen wieder hier runter. So. Und wir haben hier eine Aufgabe, denn wir werden mit Christus regieren 1000 Jahre auf der Erde und die Erde wird ihren Ruhetag haben. Also das 7. Jahrtausend, wie man es so schön immer sagt. So, und jetzt spricht alles vom großen Reset, also vom großen Neuanfang. Da kommt tatsächlich. Aber der große Neuanfang, wenn Jesus alles neu macht, kommt erst hier und nicht vorher. Das andere sind Pläne des Fürsten dieser Welt. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und ihr Lieben, das sollte unser Ziel sein, unser Hauptaugenmerk unseres Lebens, bereit zu sein, wenn Jesus kommt. Und glückselig sind die, die an der ersten Auferstehung dran teilhaben, über die hat der zweite Tod keine Macht mehr. Weil es gibt am Ende auch noch einen zweiten Tod. So, aber wir beschäftigen uns erstmal mit der guten Botschaft in Christus. Wenn du in Christus bist, in Christus gestorben oder bereit, wenn er kommt, bist du hier mit dabei. Und das ist besser als das. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. So. Und dann sagt die Stelle ja im Korintherbrief, Christus der Erste, wir sprechen von den drei Phasen, Christus der Erste, der aufersteht, dann diejenigen, die bereit sind bei seiner Wiederkunft, die erste Auferstehung, du musst aber die mit einbeziehen, die zwei Zeugen und die Märtyrer, wie wir gelesen haben, es gehört alles da rein. Wenn du das ausklammerst und das als alleinige zwei erste Auferstehungen bezeichnest, wie manche das lernen, da kommst du mit ganz komischen Lehrmeinungen. Das gehört alles zusammen, die erste Auferstehung. Ja? Und danach ist die erste Auferstehung abgeschlossen, die gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch eine zweite Auferstehung. Und wir haben am Anfang gesagt, es warten auf jeden der Milliarden Menschen zwei Termine in der Zukunft, nämlich die Auferstehung und das Gericht. Und dann sagt uns die Schrift, selig und glückselig und heilig sind die, wer Anteil bekommt an der ersten Auferstehung. Über das Gericht reden wir nochmal gesondert. Das sollte unser Fokus sein, hier dran teilzuhaben, denn das geht hier nicht mehr während den 1000 Jahren. So. Und dann sagt uns die Stelle im 1. Korinther 15, danach aber das Ende. Und dann kommt tatsächlich das Ende. Und das Ende dieser Welt kommt nicht jetzt, es kommt auch nicht durch Klimaverschmutzung und Friday for Future kann das auch nicht retten. Das Einzige, was diesen Planeten noch rettet, ist die Wiederkunft von Jesus Christus, und wenn er alles neu macht. Die Erde wird gereinigt und er macht den großen Reset dann und er macht alles neu. Und diese 1000 Jahre auf der Erde werden eine pure Erholung sein für die gesamte Schöpfung. Amen. Die Tiere werden sich nicht mehr auffressen. Die Umweltprobleme, Energieprobleme, all das ist dann geklärt, weil das ist ein Reich des Friedens, wo Jesus mit seiner Gemeinde von Jerusalem diesen Planeten her beherrscht. Und Gottes ursprünglicher Plan wird dadurch wiederhergestellt. Und das ist das, was Petrus sagt in Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21, wo er sagt, Jesus ist in den Himmeln aufgefahren und er wird in den Himmeln bleiben und zurückkehren zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge, wovon alle Propheten gesprochen haben. Und die Zeit der Wiederherstellung, von denen alle Propheten gesprochen haben, ist diese Zeit, wo Jesus auf dem Thron Davids in Jerusalem herrscht und regiert, 1000 Jahre mit Israel, mit der Gemeinde über diese Erde. So, und seine Jünger haben das auch nach der Auferstehung und nachdem Jesus 40 Tage mit ihnen über das Königsherrschaft Gottes gesprochen hat, hier, haben das nicht verstanden, dass diese Herrschaft von Jesus auf dem Thron Davids erst 2000 Jahre später kommt. Sondern die haben gesagt, richtest du jetzt dein Reich wieder auf? Haust du die Römer jetzt aus dem Land raus? Könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 1. Richtest du jetzt deinen Thron auf? Das ist das, wovon die ganzen alten Propheten gesprochen haben. Die zweite Wiederkunft des Messias. Und für die Juden war das erste und zweite Wiederkunft von Jesus ein Ereignis. Und sie haben nicht erkannt, dass das 2000 Jahre dazwischen liegen, zwischen dem ersten und zweiten Kommen des Messias. So. Und da hat Jesus ihnen gesagt, er wird die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und macht erstmal Bürger für mein Königreich. Nämlich hier, die an der ersten Auferstehung daran teilhaben, macht Bürger für den Himmel. Und das ist auch unsere Aufgabe, macht die Nationen zu Jüngern. So, und dann kommt das Ende. So, und da steht Offenbarung 20, Vers 10. Und das Ende nach den 2000 Jahren wird hier eingeläutet, indem Satan in den Feuersee geworfen wird. Also bis hierhin ist Satan noch aktiviert oder aktiv. Während den 1000 Jahren wird er gebunden in der Unterwelt. Aber das Erste, was passiert und was das Ende einläutet, ist das, dass derjenige, der die Menschheit verführt hat, als Erster dann in den Feuersee geworfen wird, wo schon der falsche Prophet und das Tier ist. So, Vers 10. Der Teufel, der die Menschheit verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier und der falsche Prophet ist. Sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, und das mache ich mal hierher. Das ist der Feuersee. Und das nennt die Bibel den zweiten Tod. Dann geht's weiter. Und ich sah einen großen weißen Thron und den darauf saß. Und vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel. Es wurde kein Platz für sie gefunden. Das heißt, nach diesen 2000 Jahren wird die Gegenwart, das gegenwärtige Universum, der jetzige Himmel, die jetzige Erde, wird es nicht mehr geben, weil Feuer vom Himmel verzehrt ist und es gibt es nicht mehr. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet, ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, der Tod und das Totenreich, was wir gesagt haben, gab die Toten heraus, die in ihnen waren und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Das heißt, wir machen es jetzt in großen, das ist der große weiße Thron, ne? Soll es mal sein, Gottes Herrlichkeit, Halleluja. So. Und dass ihr ein Bild habt. Ne? So, und dann hier an diesem Tag, wenn diese jetzige Erde, der jetzige Himmel es nicht mehr geben wird, wir werden mit Feuer verzehrt, hier an diesem Punkt werden alle bis dahin noch nicht auferstandenen Menschen von den Toten auferstehen. Sie werden einen Körper bekommen von Gott, aber keinen wie Jesus, sondern einen Körper, einen Geist, also in dem sie dann wohnen. Und in diesem Körper, den sie dann bekommen, manche sagen, dass der recht wie grau oder schwarz aussieht, je nachdem nach dem Maß der Sünde. Und manche auch etwas anders, wie wir sehen werden. Aber in diesem Körper wird dann jeder Mensch, der Milliarden Menschen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, aber die Bibel sagt uns das, bei Gott ist das kein Problem, wird einzeln vor seinem Schöpfer stehen, vor dem großen weißen Thron. Und dann werden die Bücher aufgetan und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet, werden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Das heißt, von jedem Mensch wird ein Buch geschrieben, was er zur Zeit seines Lebens getan hat, was er gesprochen hat und was er gedacht hat. So, das ist alles niedergeschrieben in diesen Büchern. Und Gott, jeder Mensch hat dann eine Audienz vor dem Schöpfer. Ob er an ihn glaubt oder nicht, das ist vollkommen egal. Jeder steht vor seinem Schöpfer und muss sich verantworten, was er an seinem Leben getan hat. Und die Bücher wurden aufgetan. Und sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Und dann steht im Vers 14, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Hier wird das Totenreich mit als Person angesprochen, oder der Hades. Und der Hades oder das Totenreich, das ist ein sehr ranghoher satanischer Engelsfürst, der die Macht über das Totenreich hat. Und diese bei der Tod ebenso ist ein Dämon oder ein satanischer Engelsfürst. Und diese beiden werden ebenso in den Feuersee geworfen, wo schon der falsche Prophet ist, der Antichrist, Satan selbst, der Tod und das Totenreich. Das heißt, das Totenreich gibt es dann nicht mehr. Weil alle Orte, wo die Toten, hier gibt es ja verschiedene Orte, das Meer gab die Toten heraus, das Totenreich gab die Toten heraus. Das heißt, überall, wo sich noch nicht auferweckte Seelen, Geister von Menschen befinden, werden dann auferweckt und werden vor ihrem Schöpfer stehen, vor dem großen weißen Thron. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und das ist der zweite Tod. Und das sind wir auch schon so gut so durch. Da Vers 14, das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, wurde er an den Feuersee geworfen. Und wenn wir über das Thema sprechen, das letzte Gericht, werden wir merken, dass hier vor dem großen weißen Thron es immer noch Menschen gibt, die in den Himmel kommen, deren Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Zum Beispiel, die sich während der 1000 Jahre zu Jesus bekehren. Weil die Menschen, die dann hier leben auf der Erde, werden dann eines Tages auch mal sterben. So, und die werden dann hier, wenn sie sich zu Jesus bekehren, wenn Jesus hier da ist, warum sollst du dich dann bekehren zu ihm? So, und die werden dann mit in den Himmel kommen, in das neue Jerusalem und noch andere, wo wir dann bei der Einheit über das letzte Gericht nochmal ausführlich darüber sprechen wollen. Aber Gott möchte nicht, dass ein Gottloser ewig stirbt, dass er den zweiten Tod erleidet im Feuersee, sondern Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird. Aber diejenigen, die sich gegen ihn entschieden haben oder nicht ihr Leben entsprechend seinen Geboten geführt haben, haben keinen Zugang zu seinem Reich. Und in Jesus Christus hat Gott diese Tür geöffnet. Jesus selbst ist die Tür. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, diese Vergebung der Sünden, dieses Sühnetod anzunehmen und bei der ersten auf sein Leben entsprechend zu führen und bei der ersten Auferstehung mit dran teilzunehmen. So, und am Ende gibt es nur noch zwei Dinge: den Himmel mit dem himmlischen Jerusalem, das Reich Gottes, die Stadt Gottes und den Feuersee. Was anderes gibt es dann nicht mehr. Und das ist das Ende. Versteht ihr? Das Ende dieser Welt, wenn manche jetzt von Weltuntergangsstimmung sprechen und diese Welt geht unter, es wird der dritte Weltkrieg oder so. Nee, auch der dritte Weltkrieg wird sicher kommen, die Bibel sagt solche Dinge, aber da wird diesen Planeten nicht beenden. Sondern das Ende dieser Welt kommt erst hier, wenn die jetzige Himmel und die jetzige Erde vergehen. Und dann gibt es nur noch einen neuen Himmel, eine neue Erde, das himmlische Jerusalem, in der Gerechtigkeit wohnt. Und hier im Reich Gottes wohnen alle, die im Buch des Lammes des Lebens oder Lebensbuch des Lammes eingeschrieben sind. Und die nicht in diesem, steht hier, wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, wurde er an den Feuersee geworfen. Dann muss man aber dazu sagen, dass die Hölle und der Feuersee von Gott geschaffen wurde für Satan und seine Dämonen und gefallenen Engel, nicht für Menschen. Aber Menschen, die sich entschieden haben, diesem Schöpfer nicht zu dienen, ihn nicht zu lieben, ihm nicht zu gehorchen, dieses Opfer nicht anzunehmen, stehen nicht im Buch des Lebens und werden dann die Ewigkeit mit Satan verbringen müssen, weil sie sich gegen ihren Schöpfer entschieden haben. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Und nun darf ich natürlich dann die Ewigkeit im himmlischen Jerusalem verbringen. Amen. Ich denke, soweit dazu. Es ist gut, wenn man dort der Reihe nach durchgeht und es ausführlich bearbeitet. Es ist, wie gesagt, ein ganz wichtiges Thema. Und du musst darüber Bescheid wissen. Weil diese Worte sind, wie Petrus sagt, im zweiten Petrusbrief, wie ich eingangs sagte, etwas, was in unseren Herzen schon leuchtet, wie ein Morgenstern. Das zeigt dir schon das Licht des neuen Tages an, nämlich, wenn du teilhast an der ersten Auferstehung. Und es ist ein Licht auf deinem Weg und deines Fußes leuchte. Amen. Lest das zu Hause nochmal durch, geht das der Reihe nochmal rein, lass dich vom Heiligen Geist inspirieren, da das sicher auch noch andere Dinge sagt, die ich jetzt nicht so erwähnt habe, die für dich gerade wichtig sind. Aber ihr Lieben, das muss sitzen. Da darf, über diese Dinge darf keine Unklarheit mehr herrschen. Das Einzige, was ich jetzt hier reingebracht habe, ne? Gebe ich ehrlich zu, ist das. Ja? Es kann sein, dass die Entrückung noch etwas weiter rein in die 3,5 Jahre liegt, was ich nicht hoffe. Es kann es sein, dass es etwas eher kommt. Aber was ich nicht glaube, dass die Entrückung der Gemeinde erst hier kommt. Denn wie zu den Tagen Noahs und zu den Tagen Lots. Noah war mit seiner Familie in der Arche, die Tür ging zu und dann ging die Gerichte über die Erde. Und die Fluten des Himmels oder der Tiefe konnten nicht kommen, als Noah noch außerhalb des Schiffes war. Und genauso konnten die Engel Sodom und Gomorra nicht vernichten, solange Lot und seine Familie noch in Sodom war. Erst als er rausging, fiel das Feuer vom Himmel. So. Und die Offenbarung, die Offenbarung berichtet uns von 7 Posaunengerichten und von, eigentlich sind es bloß 6, und von 7 Zornschalengerichten, die über die Erde gehen, wo der Zorn Gottes über diese Erde, über das antichristische Reich kommt. Und meines Erachtens nach ist diese Gerichtszeit hier innerhalb dieser 3,5 Jahre. Manche sagen, dass diese 7 Posaunengerichte die Braut Jesu noch durchmacht. Wenn du mal liest, was da passiert auf der Erde, sag ich, das ist Gericht. Und Jesus hat uns vor dem Gericht errettet. So. Und das sind aber Gnadengerichte. Das heißt, während die 7, eigentlich 6, die 7. Posaune läutet dann die Zornschalengerichte ein. Während diese 6 Gerichte über die Erde gehen, möchte Gott, dass die Menschen, die diese Dinge hier erleben, das sind heftigste Gerichte, so hat es noch nicht gegeben. Das sind Sodom und Gomorra, ein Vorschatten davon. So. Während die über diese Erde gehen, möchte Gott, dass Menschen dadurch zur Umkehr kommen. Das sind sogenannte Gnadengerichte, wo Gott nochmal Gnade hat, durch Gericht Menschen, die partout verstockt sind und rebellisch gegen Gott, nochmal aufzuwecken, dass sie umkehren und Gnade erlangen. So. Aber dann die letzten 7 Zornschalengerichte, die gehen dann Schlag auf Schlag über das Reich des Antichristen und des falschen Propheten. Und das sind ganz heftige Sachen. Da kommt wie ein Drittel der Menschheit kommt dann um und so weiter sozusagen. Und davor hat uns Jesus bewahrt. Davon hat uns Jesus befreit. Das ist meine persönliche Meinung. Und die kann man mit vielen Bibelstellen noch belegen. Wie gesagt, aber kann euch sein, es geht noch ein Stück weiter rein. Aber alles andere könnt ihr an der Schrift nachprüfen. Amen. Und wichtig ist, dass man bereit ist, wenn Jesus kommt. Denn es kann durchaus sein, dass Jesus auch schon hier kommt. Vielleicht etwas eher. Denn er sagt, er kommt zu einer Zeit, wo er es nicht meint. Amen. Darum seid bereit. Wisst, was kommt, wacht und betet und seid bereit und richtet. Lasst uns unseren ganzen Fokus darauf richten, dass wir an der ersten Auferstehung dran teilhaben. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so viel Gnade und so viel Erbarmen hast mit uns. Danke, dass du uns Jesus geschenkt hast, der diesen Sühnetod für uns erlitten hat und der auferstanden ist. Und danke, dass du, Vater, uns dieses Riesenprivileg gegeben hast, mit Christus auferweckt zu sein, mit ihm aufzuerstehen und die Ewigkeit mit dir zu verbringen. Und Vater, gib uns bitte diese Gnade, präg das richtig in unseren Herzen und wir wollen uns das vom Feind nicht wieder stehlen lassen, dass wir Anteil haben an der ersten Auferstehung, dass du uns diese Gnade schenkst, bereit zu sein, wenn du kommst, Jesus. Und dass wir im Vorfeld, in der Zeit zuvor, doch so viel wie möglich dort mit hineinbringen. Und ich danke dir, dass du deinen Geist nochmal ausgießen wirst, um diese letzte Ernte einzubringen, die Teil deiner Brautgemeinde sein wird. Und wir beten auch, dass du uns und die ganze Gemeinde weltweit auch aufwächst, damit wir bereit sind, wenn du kommst. Und ich bete auch, dass das Land auf, Land ab gepredigt wird in den Gemeinden, dass du durch deinen Geist die Bibellehrer, die Prediger, die Pastoren verharrt, an diese Botschaft erinnerst. Hier und da geschieht es schon, aber dass die Gemeinde vorbereitet ist für die Dinge, die da kommen und voller Hoffnung und ohne Furcht in diese Zeit geht. In Jesu Namen. Amen.